Die Risiken sind ja viel kleiner. Und wer halt eben nach CityWave angefangen hat und da also einen guten Rapid-Surfer geworden ist, der kommt halt zum Eisbach, kann gut fahren, wird da auch relativ schnell zurechtkommen, hat aber gar nicht das Risikobewusstsein eventuell. Für den ist das einfach dann eine Welle wie alle Wellen, die er vorher gesurft hat, ne? Und überall mit seiner normalen Leash. So eine Self-Relief wie unsere wird zum Beispiel in Osnabrück, macht da keinen Sinn. Wir wollen das gar nicht, dass sie sich löst. Oder die können aber auch das Wasser abstellen. Ne? Also ja. Das kann eine Unit-Wave, das kann eine City-Wave, die kann einfach den Not ausdrücken und die Strömung ist weg. Und dann können die jeden retten. Und das ist auch gar kein Problem, wenn du irgendwo hängen bleibst.
Jawohl, hallo, liebe Leute draußen, herzlich willkommen zurück im Podcast. Heute mal so 2 Tage zu spät, Veröffentlichungsdatum wie sonst. Kommt davon, dass wir eigentlich eine andere Folge geplant hatten. Ich war ja gerade zu Besuch in Augsburg bei Fabi vor Ostern quasi. Und da wollten wir eigentlich heute so ein bisschen drüber erzählen, was wir so gestartet haben und getan haben. Ja, da kam allerdings leider ein tragisches Ereignis dazwischen, was wirklich so irgendwo fieserweise stattfand, genau nachdem, ein paar Stunden nachdem ich das erste Mal in meinem Leben am Surf-Mekka Deutschlands am Eisbach war. Also quasi, ich war zu Besuch bei Fabi, wir sind direkt einmal nach München gefahren, tatsächlich eine 33-jährige Surferin verunglückt und ist tatsächlich nach jetzigem Stand immer noch irgendwie nicht ganz außer Lebensgefahr. Und da haben wir gesagt, beziehungsweise der liebe Heiko aus Hannover schrieb mir dann auch direkt eine Mail, wir hatten ja schon mal geplant, über ein neues Leash-System zu sprechen, das von ihm mitentwickelt wurde. Das könnten wir jetzt mal direkt aus gegebenen Anlass vorziehen. Ja, und aus diesem Grunde begrüße ich heute natürlich einmal Fabi und auch Heiko. Hallo Leute.
Hallo ihr Lieben. Ja, erstmal mein absolutes herzliches Beileid oder das nach München. Das ist ja wirklich eine ganz, ganz schlimme Geschichte und das hat uns alle schwer getroffen und ich habe mich natürlich sofort daran erinnert, dass du mich schon vor einem halben Jahr gebeten hast, dazu erzählen, was wir hier in Hannover gemacht haben. Irgendwie kommt man dann ja in so ein komisches Gefühl, dass man denkt so, oh Mann, warum habe ich es nicht gemacht? Ey? Warum sind wir so defensiv mit unseren Ideen umgegangen? Vielleicht hätte das ja was geändert, was natürlich Quatsch ist, sowas zu denken, aber ich glaube, das wird jetzt ein großes Thema werden und sein in der Riversurf-Szene und das ist, glaube ich, auch gar nicht so falsch, da dann jetzt mehr drüber zu reden.
Magst du, Heiko, du hast vielleicht auch an die meisten Insider-Infos schon erhalten, magst du kurz erzählen, was passiert ist, was man weiß über.
Ich habe da keine Insider-Infos. Ich bin ja in Hannover und nicht in
Umstände.
Weiß im Prinzip ja nur das, was man so in der Presse liest oder auch unter Freunden miteinander austauscht. Und aus dem genauen Unverhergang weiß man einfach nichts Genaues, außer das, was auch geschrieben wurde. Und das ist natürlich unglaublich traurig und dramatisch, wenn so etwas passiert und gerade wenn der Partner noch mit dabei ist und es so schwierig ist. Aber man weiß ja nicht wirklich, was passiert ist. Man weiß, sie hat sich am Grund mit irgendwas verheddert, was der Grund ist, warum sie nicht freigekommen ist, warum die es nicht geschafft haben. Das weiß alles keiner und da wird sich, sicherlich werden sich alle Vorwürfe machen, aber niemand möchte irgendjemand die Schuld zuweisen, würde ich denken. Es ist eigentlich ja super selten, dass sowas passiert. Ne? Also ich kann mich an keinen solchen Unfall erinnern und ich glaube, seit den 70er Jahren wird im Eisbach gesurft.
Aber es gab doch den Vorfall damals, das war zwar nicht, ich habe mich heute noch gar nicht vorgestellt, also hallo erstmal an die Hörer. Ich komme hier so aus dem Nix rausgeschossen. Ja, aber es gab doch mal den Vorfall, der auch Teil im Keep Surfing-Film war, wo irgendwie eine Person quasi auch hängen blieb und gerettet werden musste. Aber ich glaube nicht aufgrund von einer Verhedderung, sondern aufgrund von irgendwelchen Strömungsgeschichten. Das war doch eigentlich da schon dann irgendwie ein Ding. Und seitdem wurde der Eisbach ja auch nicht verändert. Der ist ja immer noch gleich wie damals.
Das hat ja mit dem Eisbach nichts zu tun. Das ist ja das generell in Strömungs-, also Fließgewässern, ist ein großes Risiko ist, sich irgendwie irgendwo zu verhaken. Das weiß man auch vom Suppen. Also ich meine, eine Leash zu tragen, ist halt einerseits relativ wichtig, damit man das Board nicht verliert, wenn man im Fließgewässer unterwegs ist. Andererseits muss jedem oder ist jedem ja bewusst, dass das ein großes Risiko ist, weil man halt eben nicht weiß, was unter der Oberfläche ist. Da kann Ast kommen, da kann Treibgut kommen, da können Steine sein. Das Risiko ist ja allen Flusssurferinnen, glaube ich, bekannt. Und dass es schon auch Vorfälle gegeben hat, wo Leute sich verhakt haben oder am Boden fixiert wurden durch die Strömung, das hat es ja auch schon gegeben, aber nicht in dieser dramatischen Ausgang. Zumindest nicht hier in Deutschland ist mir nichts bekannt. Aber das ist eine der Risiken ist, die wir halt eingehen, wenn wir halt unsere Sportart ausüben. Das ist, glaube ich, jedem bewusst. Und sonst hätten wir ja auch nicht damit oder daran gearbeitet, da das Risiko zu minimieren. Und ja. Und es gibt natürlich auch noch den Vorfall in der USA von vor, keine Ahnung, glaube ich, 5 bis 10 Jahren. Also in der River Wave in Bend. Da ist ja ein Jugendlicher, 16-Jähriger mit der Leash verhakt gewesen und konnte nur tot geborgen werden. Und das ist eigentlich der dramatische Vorfall, den ich kenne und der uns auch dafür bewogen hat damals, als wir die Leinewelle an den Start gebracht haben, dass wir dieses Risiko bei uns nicht eingehen wollen und da was für oder dafür Maßnahmen ergreifen werden wollen, weil das, was da in der USA passiert ist, das würden wir ungern den Menschen zumuten, die bei uns die Welle betreuen, weil das ist natürlich nicht nur für die Hinterbliebenen oder die Zeugen, die dabei sind, dramatisch, sondern es ist auch vor allen Dingen dann dramatisch für die Menschen, die bei so einer vereinsbetriebenen Welle, wie wir sie machen, dann die Verantwortung in dem Moment an der Welle haben. Und das, glaube ich, möchte keiner erleben.
Bei euch an der Leinewelle ist das ja quasi dann auch eine der Regularien, wenn ich mich richtig entsinne, dass quasi eine Leash, die ab einer gewissen Newton-Anzahl oder wie war das dann quasi released oder reißt oder wie ist es genau beschrieben? Der Pete hatte das, glaube ich, mal erzählt, als wir den hier auch als Gast hatten.
Ja, also wir haben das relativ offen gefasst. Also bei uns darf halt nur ohne Leash gesurft werden. Also es kann natürlich kommen und kannst ohne Leash surfen. Das ist sowieso, ganz ehrlich, das Sicherste, was man machen kann.
Ne? Mache ich ja auch immer. Ich surf nahezu immer ohne Leash, weil irgendwo im Kehrwasser bleibt mein Brett schon liegen. Also muss ich wirklich sagen.
Ja, genau. Das ist so das, was wir am Anfang gemacht haben. Wir surfen einfach ohne Leash. Das ist bei uns nicht so tragisch, weil der Fluss wird sehr relativ schnell breit. Das ist anders als am Eisbach. Das heißt, die Strömungsgeschwindigkeit verringert sich dann ein Stück weiter unten. Und man kann das Brett eigentlich immer einholen. Das ist sozusagen der sicherste Fall. Und das haben wir dann auch am Anfang so gemacht. Und die andere Möglichkeit, die wir Leuten immer bieten, ist tatsächlich, wenn du mit einer Leash kommst und du hast keine Sicherheitsleash, die selbstauslösend ist, kannst du die auch in die Hand nehmen. Also jetzt nicht irgendwo festmachen, aber man kann ja eine normale Leash nehmen, kann den Fußknöchelteil schließen und das wie einen Griff in die Hand nehmen, sodass man im Zweifelsfall einfach nur loslassen muss. Ich glaube, das ist etwas, was wirklich jeder schafft, sozusagen, wenn er unter Wasser ist, noch die Hand zu lösen, dass man sich die festkrampft. Was wir beschlossen haben in unserem Verein, also wir haben ja ungefähr 65 Wavemaster, die Verantwortung an der Welle übernehmen und wir diskutieren natürlich alle Regularien und alle Regeln, die wir uns so geben, miteinander. Und natürlich muss der Vorstand am Ende entscheiden und muss die Verantwortung tragen für die Entscheidung. Aber wir versuchen das ja sehr basisdemokratisch zu machen und haben natürlich dann damals auch und immer mal wieder die Quick-Release-Möglichkeiten diskutiert. Also es gibt ja auch Flusswellen, wo zum Beispiel so ein Quick-Release-Gürtel erlaubt wird. In Prag ist das zum Beispiel der Fall. Ne?
Da hatten wir hier schon auch zu Gast den lieben Crispy Duck. Dann können wir direkt jetzt an der Stelle verweisen. Und der hat ja über seine Idee mit diesem Gürtel eben hier berichtet. Und der hatte ja eben auch so eine Erfahrung mit Verhängen und worauf er da auf diese Idee eben dann kam.
Also wir haben das auch diskutiert und es gibt ja auch andere Quick Releases noch außer diesem Gürtel, wo man allerdings immer irgendwie dann doch auch hingreifen muss. Und es ist natürlich richtig, dass man es eher schafft, an den Gürtel zu greifen und es eben nicht unmöglich ist, in der Strömung an Fuß zu greifen, um sich da, also so ein Reef-Release, den es ja auch gibt, ne, den kannst du halt im Fluss vergessen. Also im Meer, wenn du da hängen bleibst, dann hast du ja immer so hin und her von den Wellen. Das heißt, du hast mal Zug und dann wieder löst es sich. Da kann man sich schon vorstellen, dass man es schafft, zum Fußknöchel zu greifen und so ein Quick-Release zu ziehen. Im Fluss halten wir das für unmöglich, zum Fuß zu greifen, weil sich gegen die Strömung zu klicken geht nicht. Und deswegen haben wir Quick-Releases ausgeschlossen. Auch deswegen, weil der beste Quick-Release ist, auch wenn er am Gürtel ist oder am Oberarm oder sonst was, hat den Nachteil, dass wenn ich mit dem Kopf auf den Boden komme, was durchaus ja auch passieren kann, wenn man so stürzt, dass sich die Leash am Grund verhaken kann, dann bin ich vielleicht gar nicht so bei Bewusstsein, dass ich noch das schaffe, irgendeinen Release zu ziehen. Und in Konsequenz haben wir dann gesagt, ja, dann muss es halt ein Selbstrelease sein. Und haben halt dann angefangen zu experimentieren und haben am Anfang tatsächlich einfach im Internet verschiedene Magneten, so Topfmagneten bestellt und einfach wirklich so Magneten mit einem Durchmesser von teilweise 5-6 Zentimetern an Leashes dran zu machen und haben damit viel rumgetestet. Und irgendwann habe ich dann gedacht, naja Gott, das muss eleganter gehen. Weil so ein Hoffmagnet, den man aneinander macht, der hat ja immer auch so ein bisschen den Nachteil, dass er in die Zugrichtung sehr viel oder die Kraft ab kann, die er ab kann, aber in seitlicher Richtung halt nicht so gut. Ne? Und dann, wenn man die richtig viel ziehen soll, also wir haben schnell gemerkt, so eigentlich braucht man, damit die sich nicht ständig öffnet die Leash, braucht man eigentlich so 30 Kilo Zugkraft, ne? Und 35 Kilo vielleicht, dann löst sie sich nicht so schnell. Und dann hat man schon relativ große Magneten, wenn man das will. Und die wiegen auch ein bisschen was, so die merkst du am Fuß, und das war nicht so cool. Und dann habe ich halt die Firma Fitlock angesprochen, die wir hier in Hannover haben. Das ist auch ein mechanisch-magnetische Verschlüsse für alles Mögliche. Ein Verschluss für seinen Cellobogen, das er mit einer Hand bedienen wollte. Und dann haben sie irgendwie aus diesem Patent, das er da entwickelt hat, also die haben ganz viele Patente, verschiedene mechanisch-magnetische Verschlüsse. Da gibt's jetzt so Halter für iPads oder Telefone für Fahrradlenker oder Wasserflaschen oder Verschlüsse von Rucksäcken und sowas. Und da gibt's halt tausend Lösungen. Und dann habe ich die angesprochen und gesagt, so, habt ihr nicht eine Lösung, die irgendwie sich bei einem gewissen Zug öffnet? Und das gab's halt.
Was ist der gewisse Zug? Also was war da euer, wie soll ich sagen, eure Erfahrung oder was ist jetzt im Endeffekt der Zug, bei dem es released?
Also wir haben jetzt einen Zug zwischen 30 und 35 Kilo, wo wir releasen.
Also 300 bis 350 Newton dann auch, oder wie ist das?
Ja. Und das ist halt das, was wir sozusagen raus getestet haben, in Anführungsstrichen, weil wir Sachen in die Strömung gehängt haben. Und wir können ja nicht davon ausgehen, es gibt natürlich Menschen, die können sich auch gegen 50 Kilonewton Strömung, also können sich dagegen vielleicht noch wehren. Und wir mussten aber oder wir wollten ja eine Lösung haben, die allgemeingültig ist eigentlich, also die so allgemeingültig ist, dass man da auch mit einem Jugendlichen oder eine leichte Frau mit ins Wasser schicken kann und eben genauso gut auch ein 100 60 oder 120 Kilo Menschen da theoretisch mit, ne? Und der Unterschied ist nämlich gar nicht so groß. Also egal, wie schwer oder groß der Mensch ist, die Zugkraft entsteht da meistens dadurch, dass das Brett irgendwo festgehalten wird und durch die Strömungsgeschwindigkeit. Und na klar, je größer der Körper, der in der Strömung hängt, desto mehr Kraft natürlich. Also da geht es aber jetzt gar nicht ums Gewicht des Menschen, sondern da geht es eigentlich um die Angriffsfläche, ne? Also jetzt ein dünner Mensch, egal wie lang der ist, hat halt weniger oder löst halt weniger Zugkraft aus, ne? Und ein sehr voluminöser Körper hat mehr Widerstand im Wasser und löst halt mehr Zugkraft aus. Und der Kompromiss, den wir gefunden haben oder den wir dann entschieden haben, ist diese 30 bis 35 Kilo, weil wir sagen, das ist stark genug, damit das Ding nicht jedes Mal auslöst, wenn man reinfällt und das Brett einfach so in dem Kehrwasser hängen bleibt. Es ist aber schwach genug, um im Prinzip immer in der, also immer im Notfall auszulösen. Ne? Also auch wenn jetzt nur da ein 40 Kilo Jugendlicher dranhängt, auch der löst halt schnell, wenn er unter Wasser ist, in der Strömung, die, damit eine Welle entsteht, ne, braucht man ungefähr 30 km/h Strömungsgeschwindigkeit, die auf der Rampe entsteht, mindestens eher 35 oder 40 sind besser. Ne? Und dementsprechend hat man ja auch so eine Strömungsgeschwindigkeit unten ungefähr in der Welle. Und deswegen ist das, glaube ich, ein guter Kompromiss. Bei großen und schweren Menschen kann das halt dann sein, wenn man 10-mal reinfällt und das Board sich 10-mal im Kehrwasser verfängt, dann geht es vielleicht 2-3-mal auf. Und bei einem 40 Kilo Jugendlichen geht es gar nicht auf, wenn das Board nur im Kehrwasser drin hängt, weil, ne, das sind so die Erfahrungen, die wir haben. Man kann das Ganze noch ein bisschen, die Auslösung sozusagen, die ungewollte Auslösung kann man ein bisschen noch reduzieren, indem man die Verbindung zwischen Leash und Board, also dieses kleine Benzel da, ne, wenn man das mit so einem Gummiseil ersetzt, dann hat man diesen ersten Impuls, der ein bisschen abgebremst ist, dann öffnet es halt, aber trotzdem, wenn das Ding dann ausgedehnt ist, ne, was ja passieren würde, wenn ich unter Wasser festgehalten werde.
Also man kann eigentlich sagen, grundsätzlich ist es eigentlich auch ratsam, ohne Leash zu surfen, kommt vielleicht auch ein bisschen auf das Fließgewässer an, je nachdem, wie stark das Board, wie schnell das Board abgetrieben wird, ne, bei so einer künstlich angelegten Welle ist es vermutlich auch noch am allerwenigsten nötig, könnte ich mir vorstellen jetzt, ne, weil auch das, die Abströmung, wenn ich jetzt irgendwo in so einen wilden Fluss reinspringe, irgendwo in Alpen, ist es wahrscheinlich super, wenn du dein Board dann trotzdem bei der Hand hast, ne. Aber bei so einer kontrollierten Welle ist es auch gut ohne, und wenn, dann löst das Ding halt aus.
Ich würde das schneller als später. Ich würde das grundsätzlich erstmal nicht an irgendeiner ein Ort, das muss jeder selber entscheiden. Also das Sicherste, wenn man diesen Fall, dass man sich mit einer Leash verhaken könnte, ausschließen will, ist das Sicherste, ohne Leash zu fahren. Mhm. Weil auch bei einem Self-Release, egal welcher Machart, ob jetzt unsere oder eine andere, es gibt ja noch, mittlerweile auch andere Leute, die mit Magneten experimentieren, in Nürnberg und auch noch andere Varianten in Hannover, haben alle auch die Nachteile noch, wenn ich das Ding um meinen Hals oder um mein Bein rumwickel oder um Arm beim Stürzen, dann wird ja auch die Zugkraft nicht auf das Teil am Fußgelenk ausgelöst. Ne? Also das Risiko ist nicht auszuschließen, gänzlich. Ne? Also das geht nur, wenn du auf den Leash komplett verzichtest. Ne? Wenn du jetzt die Hand nimmst, deswegen, man muss so eine Abstufung sich klar machen. Ne? Es gibt halt sowieso ganz viele Risiken beim Flusssurfen. Das ist ja nicht nur dieses extrem selten passierende, ich bleib mit der Leash irgendwo hängen und ertrinke. Das passiert ja quasi fast nie. Es ist eigentlich einer von den Unfällen, die ganz, ganz, ganz selten vorkommen. Aber wenn sie dann passieren, halt ultra dramatisch sind. Ne? Also in der Risikobewertung ist das ja eigentlich fast zu vernachlässigen. Da es aber oft oder dann auch so dramatisch sein kann, kann man es halt ausschließen, indem man keine Leash nimmt, Leash in die Hand nimmt oder halt eben eine Risikostufe mehr eingeht, ein Quick-Release nimmt, also oder einen Self-Release nimmt, und wenn man noch eine Stufe risikobereiter ist, kann man auch einen Quick-Release nehmen, und wenn man ganz risikobereit ist, nimmt man einfach eine Mehr-Leash. Das ist ja jedem Gott sei Dank selbst überlassen, ne? Und es ist eigentlich gut, dass man das nicht vorschreibt oder so, ne? Und ich sage mal, das ist also viel riskanter ist ja, oder was ist das höchste Risiko, das wir haben beim Flusssurfen? Was ist euch am meisten schon passiert?
Bordernkopf.
Genau.
Bordernkopf. Oder? Ja, das ist bei meiner ersten Session damals passiert, direkt.
Oh. Bordernkopf. Wie mehr. Genau, im Kopf. Nose in die Fresse. Also das sind die Dinge, die halt also wirklich mit Abstand die häufigsten Unfälle, ob es Anfänger oder Fortgeschrittenen, das ist das, was jedem einmal irgendwann passiert ist. Und trotzdem,
ich finde, Fin-Cuts ist fast eigentlich das Häufigste. Ich habe das meiste, was ich hatte oder habe, immer noch sind Fin-Cuts. Teilweise ja. Auch sogar im Gesicht. Ich finde, das ist das Allerwildeste irgendwie.
Ja, das ist das Schlimmste auf jeden Fall. Es gibt eine schöne Platzwunde, wenn die Finne an den Kopf kommt. Aber es ist tatsächlich Verletzungen am Kopf, ob durch die Finne oder die Nose. Oder durch einen Stein, der am Flussgrund ist. Also ich habe auch schon mit der Stirn den Stein auf dem Boden. Und trotzdem fahren 90% der Surfer oder 80% der Surferinnen ohne Helm. Und das ist auch okay. Das ist halt das, was wir bereit sind, als Sportler in Kauf zu nehmen, unser Risiko. Das muss jeder für sich beurteilen. Ich würde nie sagen, ey, es muss eine Helmpflicht eingeführt werden oder es muss eine diese oder jene Art von Leash-System gefahren werden nur, sondern das ist halt, wir müssen aufklären, wir müssen drüber reden miteinander, auch in der Community, ne, und müssen sagen, das sind die Möglichkeiten, das sind die Risiken, bin ich bereit, hier einzugehen? Und ich finde das Team. Also wenn man Risiken eingehen möchte, wenn man nicht mit Helm fahren möchte, habe ich auch lange gemacht und habe mich jetzt dann doch entschieden, mal so einen etwas kleineren Neoprenhelm zu nehmen, weil ich halt doch auch einen schönen Cut hatte mit einer Finne oben auf dem Kopf und das war dann doch auch nicht so geil. Länger nicht ins Wasser gekommen deswegen und jetzt habe ich mir doch so einen hier Decathlon Surfhelm zugelegt.
Ja, der aber sehr gut ist. Ich kenne viele, die den haben. Das ist ja auch, und ich finde, der macht dieses, ein Helm ist mir zu teuer, fast weg, weil der ja verhältnismäßig mega günstig ist. Also ich behaupte mal, jeder, der den Surfsport ausführen kann und irgendwie sich ein Board leisten kann, kann sich easy so einen Decathlon-Helm leisten. Also da ist der Geldaspekt auf jeden Fall, nimmt der Helm komplett raus.
Ja, und ob ich jetzt im Winter mit einem Hoodie-Neo fahre oder mit diesem Helm noch drauf, das macht optisch auch keinen Unterschied, wenn man halt eben jetzt ein Fashion-Nerd ist. Und mittlerweile gibt's ja auch so Helme, die wie Caps ausgesehen oder wie ein Sonnenhut oder so. Also es gibt eigentlich stylmäßig keinen Grund, nicht mit Helm zu fahren. Und wer es aber trotzdem nicht möchte, weil ihm das behindert oder das nervig findet, finde ich total legitim. Und es wäre eine Katastrophe, wenn wir in der Surfszene sagen würden, es muss mit Helm gesurft werden, weil das finde ich unangemessen. Genauso sehe ich das mit allen anderen Sachen auch, ne? Also jeder sollte das für sich entscheiden, welche Risiken er gerne leben möchte. Und wir müssen halt nur eins tun, wir müssen darüber reden, damit Leute, die in diesen Sport einsteigen, alle auch sozusagen diesen Wissensstand haben. Welche Risiken gibt es und bin ich bereit, die für mich einzugehen?
Das sind weise Worte. Thema hatten wir damals auch mit dem Crispy Duck schon, ne? Das Thema so Eitelkeit und sowas, ne, dass dieser Bauchbeltgurt halt auch vielen dann zu uncool ist und sie lieber die Leash am Fuß tragen wollen, weil das halt so der Meeresstil ist und alles sowas, ne, und ja, gut, ja, wie du sagst, ist jedem selbst überlassen, ist auch legitim, aber du hast schon recht, ne, die Aufklärung und das drüber sprechen ist einfach wichtig, dass man halt auch vielleicht nicht unbedingt jeder, ja, dass man vielleicht auch ein bisschen Vorbildcharakter ist, wenn man denn eben nicht so Fashion-Nerd ist, sage ich mal dabei.
Ja, und wir haben auch eine andere Situation jetzt als vor 20 Jahren, ne? Also vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren, keine Ahnung, da gab es halt den Eisbach und sonst fast gar nichts, ne? Und jeder, der am Eisbach angefangen hat zu surfen oder da an der Flussanlage angefangen zu surfen, der war in einer kleinen Szene unterwegs und die Szene, die Leute haben alle miteinander geredet und so war allen quasi das Risiko mit bewusst. Ich meine, wer am Eisbach früh angefangen hat, hat auch die Steine kennengelernt, ne? So früher oder später. Und jetzt ist es halt so, es gibt halt die Unit Waves, es gibt halt die City Waves, es gibt halt sowas wie die Leinewelle und die Risiken sind ja viel kleiner. Und wer halt eben auf einer City Wave angefangen hat und da zum guten Surfer geworden ist, also einen guten Rapid-Surfer geworden ist. Der kommt halt zum Eisbach, kann gut fahren, wird da auch relativ schnell zurechtkommen, hat aber gar nicht das Risikobewusstsein eventuell, weil er das noch nie sich drüber nachgedacht hat. Für den ist das einfach dann eine Welle wie alle Wellen, die er vorher gesurft hat, ne? Wenn er vorher in Berlin war, im Rheinriff war, keine Ahnung, Langenfeld, überall gesurft ist und überall mit seiner normalen Leash auch. Das ist ja auch da gewollt, ne? Weil das uns, also so eine Self-Release wie unsere wird zum Beispiel in Osnabrück macht da keinen Sinn, weil die ziehen ja an der Leash das Board aus dem Wasser raus. Ne? Und die wollen das gar nicht, dass sie sich löst. Aber die können aber auch das Wasser abstellen. Ne? Also ja, das kann eine Unit Wave, das kann eine City Wave, die kann einfach den Not ausdrücken und die Strömung ist weg. Und dann können die jeden retten. Und das ist auch gar kein Problem, wenn du irgendwo hängen bleibst. Ne? Und weil das halt so ist, und keine Ahnung, wie viel Prozent der neuen Rapid Surfer auf diesen Wellen halt auch anfangen, deswegen geht vielleicht so ein bisschen so ein Risikobewusstsein und so ein Verantwortungsbewusstsein, was ursprünglich in München einfach ganz, ganz stark war, auch verloren.
Ist, glaube ich, auch der Grund, warum dieser ganze Hass in Anführungszeichen am Eisbach ja auch auftreten ist, weil so viele Leute blauäugig kamen auf einmal und haben versucht, dieses Ding zu surfen, ohne vorher sich ein Müh Gedanken zu machen, was geht da ab oder geschweige denn, warum bricht dort diese Welle? Das ich habe mir tatsächlich damals ziemlich den Kopf vorher zerrissen und habe dann auch in der ersten Session alles mitgenommen von Stein, also bin mit dem Rücken gegen die Steine und habe mir einen Fincut in die Fresse reinknallt. So, das war meine erste Erfahrung am Eisbach. Deswegen bin ich mittlerweile dann auch eher der Typ, der manchmal Leute aufklettert. Wenn ich auch sehe, man ist total blauäugig am Eisbach, habe ich auch schon Leute anquatscht und gemeint so, ey, meinst du schon, das ist gerade das Richtige, was du hier tust? Oder bist du dir schon bewusst, dass da überhaupt die Steine sind? Und teilweise so heavy Steine. Und das ist, finde ich, krass. Also da müssen wir auf jeden Fall ganz viel Aufklärungsarbeit und Prävention betreiben, glaube ich.
Ja, es ist ein großes und weites und schwieriges Feld. Weil wir müssen natürlich auch aufpassen, dass allen Sportlerinnen nach wie vor bewusst bleibt, dass wir eine Risikosportart betreiben und nicht irgendwie die Stadt oder der Betreiber oder andere Menschen für uns verantwortlich sind, sondern wir selber für uns verantwortlich sind. Ne? Also das ist, wir sind halt, wenn wir auf eine Indoor-Welle gehen, so eine City Wave, dann ist er da ein Betreiber, der ganz klar die Verantwortung übernehmen muss und möchte und dafür unglaubliche Sachen, also ganz viel Verantwortung übernimmt. Aber sobald wir halt in fließende Gewässer gehen, in offene Gewässer, ob das jetzt bei uns ist oder im Eisbach oder der Flusslände oder auch in der Riverwave oder so, begeben wir uns halt in eine Umgebung, die so viel natürlichen Einfluss hat, dass man das nicht wie so einen Dienstleister hinnehmen kann.
Das ist gut ausgedrückt auf jeden Fall. Ja. Und das ist vielen, glaube ich, nicht bewusst. Also vor allem an der Floßlände habe ich manchmal das Gefühl, ist das gar kein bewusst. Da denken alle, da ist ein Dienstleister dahinter auf jeden Fall.
Ja, das ist auch dann bei uns ja auch so. Ne? Die Leute kommen mit dem Anspruch denken, dass sie so kennengelernt haben und formulieren das auch manchmal so ein bisschen so. Und dann müssen wir immer sagen, ey, entspannt euch mal. Also hier ist Verein, ne? Wir sind zwar für euch da und organisieren das alles. Und aber es ist immer noch, wir sind kein Dienstleister. Wir sind nicht wie wenn du in so eine City Wave gehst, so, und du kriegst hier alles und du musst dich schon bei uns auch selbst kümmern. Und
das ist ein super spannender Punkt, finde ich, ne, wenn sich so Sportarten weiterentwickeln. Wenn man mal überlegt, was Surfen am Meer früher war und mittlerweile ist so von dem Anspruch der Leute und von der Selbstverständlichkeit der Leute, ne, so, auch als dann die ersten Surfcamps kamen und halt wirklich Ausbildungen betrieben haben, dass man einfach schon vorbereitet ist, gab es früher ja auch alles nicht, wie man da ins Wasser gegangen ist und so, ja. Es ist ähnlich jetzt so, wenn man es jetzt betrachtet, wenn so ein Flusssurfen auf einmal jetzt so dann erleichtert wird durch irgendwelche künstlichen Citywave-Wellen oder so und die Leute dann da wirklich blauäugig reinkommen. Ist hochinteressant immer, finde ich, so das so zu vergleichen, wie es so mal war und wie es sich dann entwickelt.
Wobei ich den Wandel ja total toll finde. Also ich weiß nicht, wie deine Meinung da ist, Heiko, aber ich finde den Wandel ja super geil, dass es diese Citywave-Möglichkeiten gibt und man nicht irgendwie durch die harte Schule gehen muss, so, ja. Sondern irgendwie so quasi auf dem Schaumstoffbecken üben kann und dann irgendwie an die Betonwände klatschen, so.
Also ich finde, habe nichts gegen Unit oder City Waves. Gegenteil, ich habe auch meine ersten Erfahrungen tatsächlich dann ja auf der City Wave in Bisping damals gemacht und ich fahre da auch gerne hin. Das ist, wenn es eine hier gäbe, würde ich da wahrscheinlich auch hinfahren. Das ist jetzt nichts, was ich irgendwie ablehne. Ich sehe die ökologischen Aspekte und die Barriereaspekte natürlich so, also dass sich das nicht einfach jeder leisten kann. Das ist eher so das, was ich sehe. Aber ansonsten machen die natürlich mega Spaß und das, für den Sport auch toll, dass wir so viele Menschen da in die Sportart reinholen können. Aber es ist auch, finde ich, Aufgabe von diesen Communities, die an diesen artifiziellen, kommerziellen Wellen arbeiten, das von Anfang an ihre Anfängerinnen zu vermitteln. Also, dass es halt eine Risikosportart ist und, ne, dass sie halt nicht nach Bremgarten dann fahren können und da einfach sich in Thun oder so in die Welle reinstürzen können, weil es da schon ein paar andere Aspekte noch gibt, die man zu beachten hat.
Ja, ja.
Aber ansonsten ist es natürlich toll, was das für eine Dynamik entfaltet, die Surferinnen mittlerweile.
Ja, auf jeden Fall ein super Punkt, dass solche Projekte dann ja auch wirklich Menschen auf gemütlichen und sicherem Wege trotzdem irgendwo in den Sport reinholen. Und vielleicht kommen wir so zur Abrundung des Ganzen auch noch ein bisschen zu ein paar erfreulichen Sachen und weg von den Unglücksfällen, Heiko. Weil ich glaube, jetzt direkt an dem kommenden Wochenende, wenn die Folge wird morgen nach Aufnahme veröffentlicht und am Wochenende steht bei euch auf jeden Fall in Hannover einiges an. Vielleicht magst du da noch ein bisschen Werbung machen und was Nettes erzählen, was los ist.
Werbung. Wir machen, also Werbung macht wenig Sinn, weil es ist unsere Vereinsmeisterschaft. Die Meldezeit ist abgelaufen. Wir haben 33 männliche Teilnehmer und 16 weibliche Teilnehmerinnen, die zur Vereinsmeisterschaft antreten werden ab Samstag. Und das ist das zweite Mal, dass wir das machen und wir freuen uns da wahnsinnig drauf. Wetter wird super. Wir kriegen extra ein bisschen mehr Wasser von unserer Wasserstelle hier sozusagen. Also wir haben ja das Glück in Hannover, dass wir quasi unsere Wasserwerke mit dem Boot haben und normalerweise müssen wir mit dem Wasser auskommen, was bei uns halt ankommt im Sommer dort hier und bei so besonderen Ereignissen, dann machen die mal eine Turbine am Kraftwerk ein bisschen auf Halblast und dann kriegen wir 5 Kubikmeter mehr und haben eine Wettkampfwelle. Das ist eigentlich ganz geil. Da freuen sich auch alle drauf, wieder mal so eine richtig fette Winterwelle zu haben. Jetzt haben wir ja schon seit 4 Wochen hier Dürre. Aber das wird super. Und am Sonntag machen wir dann Schnuppersurfen für Menschen, die sich am Samstag bei der Meisterschaft anmelden möchten, um das mal auszuprobieren. Da haben wir mit der Uni zusammen da einen Trailer mit Neoprenanzügen und Boards und dann haben wir für Jugendliche und für Erwachsene und für Surfistas verschiedene Slots.
Ja, klingt cool. Ne, schön auf jeden Fall zu sehen, wie es da vorangeht. Ich erinnere mich also immer noch an unseren ersten Talk damals, da war das noch so gerade so im Anfang. Und was da alles passiert ist.
Das ist total krass. Wir haben jetzt über 518 Mitglieder, glaube ich. Und das Niveau steigt gefühlt wöchentlich. Wobei wir natürlich noch ganz, ganz weit weg sind von den Leuten, die in der Rapid Surf League da oder in München abgehen und so. Aber man merkt das schon, dass wir jetzt im zweiten Jahr sind. Und das ist spannend zu sehen.
Ich find's cool, weil der Pete war ja vor 2-3 Wochen hier bei mir zu Besuch und er hat einfach das Identische gesagt und er hat war so genauso glücklich wie du dabei. Der meinte auch so, oh, das Level steigt immer mehr und ja. Also das ist voll cool.
Ist auch wirklich toll zu beobachten und wir freuen uns jetzt auch drauf. Wir haben jetzt ja den Winter über mit der Jugendarbeit ein bisschen kürzer treten müssen, weil nicht alle Jugendlichen können sich halt Winterausrüstung leisten. Das ist tatsächlich, das merken wir ganz deutlich. Und jetzt geht's halt ab Mai wieder los dann oder jetzt ab April wieder los mit wöchentlich 2 Jugendslots. Und das ist ja ein kostenloses Trainingsangebot für Minderjährige, das wir machen. Und mit einer extra Jugendgruppe. Und das macht so viel Spaß, zuzugucken, wie schnell die gut werden und wie schnell die sozusagen vom Grund auf das Ganze dann, die können nach wenigen Wochen 360. Das ist halt irre da. Das ist halt echt Jugend. Das ist total geil. Und was wirklich, wir haben jetzt, glaube ich, 49 Minderjährige im Verein, die regelmäßig surfen, haben aber davon, glaube ich, nur 17 oder 18, die sich das finanziell leisten können, sich eine Winterausrüstung, also einen dicken Anzug mit Hoodie, dicke Schuhe, Handschuhe und das alles zuzulegen. Und das zeigt uns doch dann sehr eindeutig, wie anders so eine vereinsbetriebene Welle ist, als jetzt eben eine kommerzielle Welle, ne? Also ja. Wir haben halt eine ganz andere Situation. Und das finde ich total wichtig. Und wir müssen jetzt uns dringend überlegen, wie wir im nächsten Winter vielleicht mit Sponsoren oder so von einem Hersteller unseren Jugendlichen noch bessere Angebote machen, damit wir den Familien, die sich das nicht leisten können, das auch im Winter ermöglichen, bei uns zu surfen, weil den Winter über hatten wir wirklich jeden Tag die Traumwelle. Ne? Also ja. Winterstau zählt 1. Oktober bis Ende März ist einfach durch das Stauziel bei uns jeden Tag die Welle auf der ganzen Breite und jeden Tag einfach geil.
Perfekt, echt, ja. Dann toi, toi, toi dafür erstmal auf jeden Fall. Also cool zu sehen, auch was an Szene sich drumherum entwickelt. Na, allein schon die Rapid Surf Shop, der erste Deutschlands in Hannover, finde ich ja, fand ich ja auch cool. Den habe ich damals gefunden, dachte ich, oh, dann müssen wir gleich mal auf jeden Fall mal anfragen, dass es sowas jetzt auch mittlerweile als Reinform gibt. So abschließend, die Niche, die neue, wird es auch im Rapid Surf Shop vermutlich.
Gibt's schon Rapid Surf Shop. Also da wir bisher haben wir das halt ja in Hannover, sag ich mal, unter uns gehalten und der Rapid Surf Shop wird ja sehr viel von Hannoveranern benutzt und da gibt's verschiedene Systeme. Also Pete baut ja auch ein eigenes System und Nino baut ein eigenes System. Man kann das ja auch selber bauen. Also jeder kann sich normale Topfmagneten im Internet bestellen, die 30 Kilo halten und sich das irgendwie in die Leash basteln. Das ist jetzt gar nichts Falsches, finde ich. Unser System gibt es jetzt halt auch schon seit längerem im Rapid Surf Shop und bei uns auf der Webseite. Aber bisher waren wir ja halt eben so, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt erstmal die erste Produktionslinie bestellt, so die Mindestmenge, um die Qualität zu sehen. Und das wollten wir eigentlich auch in Hannover jetzt erstmal das Feedback uns einsammeln. Ist durch die Bank gut.
Ja, eine gewisse Werbung für die Leash hat der Heiko ja jetzt selber schon in eigener Sache gemacht. In erster Linie natürlich auch, um den Sicherheitsaspekt des Ganzen anzusprechen. Wer so eine Leash haben möchte, der kann gerne beim Rapid Surf Shop vorbeischauen. Den Link zum Rapid Surf Shop findest du in den Shownotes. Mit dem Rabattcode SurfPodcast erhältst du da zusätzlich noch 10% auf das ganze Sortiment, außer auf Surfbretter. Für die Leash zählt das also. Wenn du dir tatsächlich auch noch ein neues Board kaufen möchtest, dann zählt der Rabatt dafür nicht. Ich darf allerdings trotzdem sagen, dass wir eine Provision bekommen für den gesamten Einkauf. Du unterstützt uns also damit auch im Podcast. Im Rapid Surf Shop bekommst du natürlich auch sonstiges Safety-Equipment wie einen Surfhelm und was sonst so spezifisch dazugehört. Noch eine kleine Anmerkung an dieser Stelle. Wir verlinken auch die Episode mit dem Crispy Duck aus Wien nochmal, der damals den Bauchgurt bei uns schon mal vorgestellt hat. Wer also noch ein bisschen mehr zu dem Thema wissen möchte, kann auch gerne da nochmal reinhören. So, und ansonsten wieder nochmal schnell vielen Dank an Markus von Freaks of Fashion. Das heutige Titelbild habe ich tatsächlich aus seinem Instagram-Account spontan rausgesucht und hier für dieses Thema verwendet. Die Leash habe ich dann sogar noch selber reingemalt. Wellenlänge, Podcast bleibt DIY. Schaut mal auf freaksoffashion.com oder seinem Instagram-Account vorbei. Lohnt sich auf jeden Fall immer. Und weiter geht's.
Werbung Ende.
Und jetzt geht's halt gerade los, dass die Münchner natürlich über den Shop herfallen, aus Gründen, die jetzt natürlich nicht so schön sind. Aber ich bin gespannt, wie das Feedback dann aus München zurückkommt. Es kann ja durchaus auch sein, dass es für Münchner Verhältnisse, weil der Eisbach so viel mehr Strömung hat, öfter auslöst und die Leute dann einfach genervt sind und sagen, ach, habe ich keinen Bock drauf, löst jedes zweite Mal aus oder so. Aber für eine Welle wie bei uns, die eher mit 1 Kubikmeter pro Meter Breite betrieben wird, ist es halt super und löst, also bei mir zum Beispiel, nur alle 30 Fallversuche mal aus, ne, wenn man auch gewöhnt ist, dass man halt eben das Bein dann nicht direkt anruckt, sondern lang lässt und so. Und ich bin gespannt, wie es aus München wird. Vielleicht braucht man da eher 40 Kilo oder 45 Kilo. Dann muss halt jemand anders was anderes entwickeln. Das wird dann schon passieren. Die Idee ist ja jetzt erstmal in der Welt, das mit Magneten oder mechanischen Magneten zu lösen. Ich würde immer sagen, je mehr Zugkraft zur Auslösung notwendig wird, desto riskanter wird es. Aber wie wir ja schon anfangs gesagt haben, es ist eh eine Risikosportart. Und es ist halt einfach eine individuelle Entscheidung, wie hoch man bereit ist, das Risiko einzugehen. Und wenn du halt eben dein Risiko minimieren willst, dann musst du halt vielleicht einen Abstrich machen, dass es sich öfter mal löst. Und wenn dir eher wichtiger ist, dass es halt immer am Fuß bleibt, dann bist du halt Risikobereitschaft da. Das ist vollkommen okay.
Ich muss sagen, ich wurde bekehrt gerade eben und ich glaube, ich brauche so ein Ding. Ich war echt immer leashless oder dann eben halt mit einer normalen Mehrleash unterwegs, gerade vor allem halt am Eisbach eben. Deswegen war ich mega schockiert eben durch den Vorfall, weil am Eisbach eben ist es mega stressig, sein Board hinterher zum Schwimmen. Ich denke gerade das ganze Gespräch schon drüber nach, dachte mir, ich brauche so ein Ding irgendwie, wenn der Eisbach es dann hoffentlich bald wieder aufmachen darf.
Ich gehe ganz fest davon aus, dass er bald wieder aufmacht, weil, wie gesagt, ich glaube jetzt, keine Ahnung, 60, 70 Jahre oder ne, wie lange da schon gesurft wird oder zumindest Wasserbrettel gefahren wird oder so. Und ich glaube, bisher ist dabei noch nie jemand ertrunken. Es gibt der schwerste Unfall, den es jemals gab. Gibt natürlich immer Unfälle, aber es ist nicht in dieser Tiefe, sage ich mal, oder dieser Dramatik. Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass man aus so einem Einzelfall heraus die Konsequenzen ziehen wird, weil wir gehen ja auch alle anderen Sportarten machen und fangen und so. Also ich meine, es ist halt, ne, wir sind bereit, Risiken einzugehen für unsere Sportart und das müssen wir uns auch erhalten in unserer Gesellschaft. Wenn wir das irgendwie nicht erhalten, dann weiß ich auch nicht. Dann war nice.
Ja, zählt für alle Lebensbereiche letztendlich. Ne? Genau. Bleibt vielleicht noch interessant, was da rauskommt, wenn sie den wirklich irgendwie, wollen ja irgendwie den Wasserstand so ein bisschen versuchen abzulassen, dass man irgendwie gucken kann, ob da was ein E-Scooter versenkt ist oder was weiß ich, was da irgendwo vielleicht.
Hey, das hatten wir schon mal mit dem E-Scooter. Das war richtig scary. Da der lag exakt dort, wo man failt. Und ich hatte tatsächlich da jedes Mal Angst, dass man eine Leash verhängt und hab die dann in dem Moment abgemacht oder vielleicht sogar an meine Hand gemacht. Ich bin eine Zeit lang immer, habe ich die Leash wie eine Uhr quasi um meine Hand gemacht, weil ich immer dachte, dann komme ich hin, um die frei zu machen. Ob das möglich wäre, keine Ahnung. Ich glaube eher nicht, aber.
Ja, ist bestimmt möglich, wenn du keine Panik kriegst, ne? Also, um die Handgelenk rummachen, das haben wir bei uns halt auch nicht zugelassen, weil eben, wie gesagt, es ist, da kann man es genauso gut auch einfach in die Hand nehmen. Ne? Also es ist kein Unterschied. Und dann kann man wenigstens einfach loslassen und muss sich erst noch so einen Klettverschluss auffummeln. Deswegen, also da ums Handgelenk machen oder in die Hand nehmen, weiß ich nicht, da vom Coolness-Faktor her ist, glaube ich, gleich. Und vom Sicherheitsfaktor ist es in die Hand nehmen deutlich risikofreier und ja, wie auch immer. Aber das entscheidet das einfach selbst.
Genau. Ist auch ein guter Schlusssatz, finde ich. Entscheid es selbst. Das ist auch das zählt in allen Lebensbereichen letztendlich. Und In dem Sinne würde ich sagen, erstmal danke für die Infos und bis bald mal wieder.
Danke, ihr zwei. Ich wünsche euch was. Schönen Abend.
Ja, bis dann.
Oh Mann, Slater. Ich muss echt zugeben, ich bin sehr verunsichert jetzt, nach dem, was da passiert ist. Weiß nicht, ob ich davon wieder in den Bach springe. Vielleicht beschränke ich mich doch lieber wieder aufs Meersurfen und hänge das Riversurf-Brett doch nochmal sprichwörtlich an Nagel.
Ach komm, Kelly, hör auf. Das haben die drei doch eben ganz gut dargelegt, worauf man achten muss oder kann oder sollte und wie man das Ganze trotzdem ziemlich sicher betreiben kann.
Ja, hast wohl recht.
Ganz ehrlich, ich will jetzt auch gar nicht lange labern hier im Nachhinein. Meine Gedanken gehen raus nach München. Die Surferin ist ja anscheinend immer noch nicht aus dem Gröbsten raus. Ich schicke eine ordentliche Ladung Energie von der Welle rüber. Los geht's.
Gesund. Macht's gut und bleibt gesund, Leute.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.